Grüß euch zu einer neuen Folge meines kleinen Podcasts Männer, Väter, Elternzeit. Mein Name ist Michael Kafka, ich bin Gemeindereferent und Familienvater. Einiges über mein Leben und meine Gedanken zum Männer- und Vaterbild könnt ihr in den vergangenen Folgen nachhören. Nun bin ich seit ein paar Wochen von der Familienseelsorge in die Betriebsseelsorge gewechselt. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Situation von Menschen in Erwerbsarbeit. Diese neue Rolle in meiner Arbeit lässt mich noch einmal mehr über die ökonomischen Aspekte der Elternzeit und über einige politische Entscheidungen der letzten Jahre nachdenken. Als ich in Elternzeit ging, hatten wir einen festen Plan für die Finanzierung dieser Jahre. Wir wollten das erste Jahr über genug sparen, um das zweite Jahr bewältigen zu können. Schließlich fiel dann das Elterngeld weg, das ich anfangs noch bezog. Wir lebten bewusst sparsam, versuchten möglichst viel Gemüse selber anzubauen, wir haben ja schließlich einen großen Garten, leisteten uns keine großen Investitionen und finanzierten unseren Urlaub durch Ehevorbereitungsseminare, die meine Frau und ich zusammen hielten. Doch trotzdem, am Ende des Geldes war noch ziemlich viel Elternzeit übrig. Nur durch erweiterte Anstrengungen in der Ehevorbereitung und Kurse in Berufsschulen, die ich dann angefangen habe abzuhalten, sowie die Unterstützung aus den Familien, war es uns möglich, ohne Schulden durch die Elternzeit zu kommen, beziehungsweise sie überhaupt zu Ende zu bringen. Jetzt weiß ich auch, dass es berechtigt ist, wenn Männer sich Sorgen machen über die finanzielle Zukunft. Neue Statistiken weisen eine sehr hohe Wertigkeit von Familie und Zeit für die Kinder haben bei Männern auf. Leider entspricht hier der Wunsch kaum der Praxis. Nur eine sehr geringe Anzahl der Männer geht länger in Elternzeit. Dafür ist der Hauptgrund die Angst, den Job zu verlieren und finanziell benachteiligt zu sein. Deshalb nehmen sie dann letztendlich nur die Vätermonate, die sogenannten, in Anspruch. Hier muss auf jeden Fall von der Politik noch nachgebessert werden. Der Fehler liegt meines Erachtens vor allem in der sehr stark auf Geldleistungen ausgerichteten und auf die ersten Jahre konzentrierten Familienförderung. Eigentlich besteht die Familienpolitik bei genauerer Betrachtung fast nur aus dem durch Geld gelenkten Versuch, Einfluss auf das Verhalten von Vätern und Müttern zu nehmen und das Ganze mit dem Ziel, diese möglichst lang für die Wirtschaft verfügbar zu halten. Um Väter zu einer aktiveren Rolle in der Kindererziehung und zu einer gleichberechtigten Partnerschaft zu motivieren, braucht es jedoch eine innere Neuorientierung. Die ganze Gesellschaft muss den Wert der Familienarbeit neu entdecken. Die Politik muss dazu die Rahmenbedingungen schaffen. Diese fangen schon in der Schule an und reichen bis in eine flexiblere Arbeitsmarktpolitik. Was nutzt es beispielsweise, wenn ich zwar in den ersten 3 Jahren Elternzeit nehmen kann, aber in einem späteren Zeitraum für mein Kind speziell da sein möchte? Für uns in der Kirche wäre das zum Beispiel ein Zeitraum wie die Erstkommunionvorbereitung. Mit einer flexibleren Regelung könnte ich zum Beispiel jetzt, wenn mein Kind in diesem Alter ist, beruflich etwas kürzer treten und mich in der Erstkommunionvorbereitung engagieren. So wie hier geht es vielen ehrenamtlichen Bereichen, die mit Familien zu tun haben. Der Überhang der Erwerbsarbeit bei Männern und Frauen führt allgemein zu einer Abnahme des Ehrenamts. Ohne Ehrenamt ist unsere Gesellschaft aber um einiges ärmer, beziehungsweise in manchen Bereichen auch nicht überlebensfähig. Denkt man nur zum Beispiel an die Freiwillige Feuerwehr. Was wäre, wenn die auf einmal wegfällt? Hier muss dringend ein Umdenken in der Politik passieren, das sich positiv für diese Bereiche auswirkt. Zum Beispiel könnte man sich durch ehrenamtliche Tätigkeit Rentenpunkte erwerben und diese positiv auf die Arbeitsjahre aufrechnen, so dass man, auch wenn man nicht das ganze Leben aktiv erwerbstätig war, dennoch eine gute Rente hat, weil man eben ehrenamtlich tätig war. Wirtschaftlich betrachtet sammelt jeder Mensch, ob Mann oder Frau, im Laufe seines Lebens ein gewisses Humankapital an. Dieses wirkt sich auf den Erwerb von Geld und Wohlstand aus. Je größer dieses Humankapital, desto höher das Einkommen. Die Familie wird wirtschaftspolitisch als Produktionseinheit verstanden. Diese produziert sowohl Vermögen als auch immaterielle Dinge wie Vertrauen, Wohlfühlen, Ausgeglichenheit. Wer für welchen Teil zuständig ist, ergibt sich daraus, wie die Gesamtheit des Humankapitals am höchsten ausfallen kann, also sprich, wie viel oder wer am meisten Gewinn erwirtschaften kann. Kriterien dabei sind die berufliche Qualifikation, die Investitionen, die eine Person in Fort- und Weiterbildung getätigt hat, sowie der momentane und zu erwartende Verdienst. Daraus ergibt sich insgesamt das Humankapital einer Person. Wer demnach das höhere Humankapital hat, kann auch mehr davon verlieren. Ergo geht in der Regel derjenige in Elternzeit, der über das geringere materielle Humankapital verfügt. Eine politische Maßnahme müsste demnach erreichen, dass durch die Elternzeit das Humankapital der Person, die sie in Anspruch nimmt, nicht fällt, sondern steigt. Das kann auf mehreren Wegen erreicht werden. Zum einen könnten in der Elternzeit erworbene Fähigkeiten in Kursen reflektiert werden und somit für die Arbeit nutzbar gemacht werden. Das heißt, dass dann das Humankapital steigt. Ich denke da an mich selber. Ich habe in meiner Elternzeit beruflich sehr stark profitiert. Nicht nur, dass ich meine Wunschstelle hauptsächlich deswegen bekommen habe, weil ich mir die Elternzeit als Qualifikation für die Familienseelsorge anerkannt wurde. Ich habe darüber hinaus durch die Arbeit zu Hause und die Sorge um das Kind viel gelernt. Arbeitsorganisation. Strukturierter Tagesablauf, Prioritäten setzen, auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Nimm mal als Beispiel, du musst gerade weg, bist in Eile und dann kotzt dir das Kind auf den Pullover. Da lernst du, trotzdem fertig zu werden. Alles das sind Schlüsselqualifikationen, die ich in der Elternzeit dazu gewonnen oder verbessert habe. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass Arbeitnehmer, die in Elternzeit gehen, dadurch nicht einfach nur ausfallen für den Betrieb. Nein, sie lernen enorm viel dazu und kommen rund erneuert wieder. Dieses Potenzial gilt es endlich zu sehen und zu würdigen, und zwar unabhängig, ob Männer oder Frauen diese Erfahrung machen. Davon profitieren dann sowohl die MitarbeiterInnen als auch die Betriebe. Ein immer wieder in die Medien breitgetretener Aspekt ist die sogenannte Elternzeitfalle. Arbeitnehmer, die in Elternzeit gehen, werden angeblich von ihren Arbeitgebern als wenig arbeitgeberorientiert eingestuft. Diese sogenannte Signaling-Effekt, so nennt man das in der Soziologie, sei dabei umso größer, je weniger üblich es in einer Branche ist, in Elternzeit zu gehen. Ich möchte nicht sagen, dass an dieser These gar nichts stimmt. Tatsächlich ist die Quote der Männer, die in Elternzeit geht, in Sozialberufen ungleich höher als in Technik- und Wirtschaftsberufen. Auch hier geht die Gleichung Elternzeit ist gleich geringe Arbeitnehmerorientierung nicht auf. Seit Einführung der Vätermonate gehen auch in diesen Bereichen sehr viele Männer in Elternzeit, also müsste eine gewisse Gewöhnung eintreten. Entgegen dieser Annahme nimmt aber die Dauer der in Anspruch genommenen Elternzeit eher ab. Es ist also eher die Dauer, weniger die Tatsache, dass jemand in Elternzeit geht an sich, die diesen großen Signaling-Effekt hat. Entgegen dieser Realität wird dennoch von den meisten Männern, die in Elternzeit für sich zu gehen ablehnen, genau dieser Aspekt angeführt. Hier hat offensichtlich die mediale Präsenz des Themas, bei der Quote wegen immer die besonders krassen Beispiele hervorgehoben werden, eine hohe Signalwirkung auf die Männer. Also ist die Befürchtung, berufliche Nachteile zu erhalten, größer als deren tatsächliches Eintreten. Wären mehr Männer bereit, länger in Elternzeit zu gehen und würden das auch durchziehen, gewisse berufliche Einbußungen in der ersten Generation einbezogen, so würde sich sehr schnell ein Umdenken in der Berufswelt und bei den Arbeitgebern stattfinden. Wenn ich in Gespräche unter Bekannten, Freunden oder Verwandten zurückgehe, in denen es um Kinder bekommen und den Umgang mit Elternzeit ging, dann fällt mir eine Unterscheidung auf, die ich für hinterfragenswert halte. Da würde nämlich immer wieder gefragt, bist du noch in Elternzeit oder arbeitest du schon wieder? Es wird also zwischen Erwerbsarbeit und Nichtarbeit unterschieden, anstatt zwischen Erwerbs- und Familienarbeit. Der Geschmack, der bei jemandem hängen bleibt, der gerade in Elternzeit ist, ist dann der eines Schmarotzers, der auf Staatskosten ein schönes Leben führt. Das blendet jedoch völlig aus, wovon ein Staat profitiert. Natürlich wird er kurzfristig durch das Zahlen von Steuern am Leben gehalten. Der Staat kann nur so viel für Gelder für Kultur, Kunst, Sport und soziale Leistungen bereitstellen, wie er auch dann wiederum Steuern einnimmt. Langfristig braucht der Staat aber Menschen, die Steuern zahlen. Und Menschen, die möglichst wenig soziale und medizinische Leistung beanspruchen, also gesund, gut gebildet und sozialisiert sind. Je besser ein Mensch sozialisiert ist, das heißt, je besser er sich in der Gesellschaft zurechtfindet, desto weniger Kosten verursacht er dem Steuerzahler. Doch wie und wo wird ein Mensch sozialisiert? Da der Mensch ein soziales Wesen ist und von Beginn an auf Lernen angewiesen, da ihm wenig Instinkte und Verhaltensweisen angeboren sind, braucht er eine Umgebung, die dieses Lernen begünstigt. Vor allem die ersten 3 Jahre sind hierfür eine entscheidende Grundlage. Gleichzeitig kostet es dem Staat einen weiteren Betreuungskosten, wenn Kinder zu Hause erzogen werden. Somit ist insgesamt gesellschaftlich die Erziehungsarbeit zu Hause, die Eltern leisten, ein Gewinn. Als Fazit möchte ich sagen, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir verschiedene Förderungen und Maßnahmen wie Elterngeld und Elternzeit anschauen. Aber es ist noch ein weiter Weg hin zu einer Gesellschaft, in der jedem und jeder die Rolle zukommt, die ihm entspricht und in der nicht Menschen in Rollenbilder hineingedrängt werden, die von gesellschaftlichen Erwartungen vorgegeben sind. Ich finde, es ist vor allem an uns Männern, das zu ändern. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge einige neue Aspekte in euer Nachdenken geben und einiges an Gedankenanstößen einbringen. Servus, euer Michael Kafka.